Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir feiern heute Lita, das Fest der Sommersonnenwende. Die Sonne küsst den nördlichen Wendekreis und wendet sich dann wieder gegen Süden.
Ja, die wird extrem überschätzt, die Rolle der Sommersonnenwende bei Römern und Germanen.
Wir haben auch Männer ohne Bärte bei uns.
Beim Elderring, einem Verein für gelebtes germanisches Heidentum. Seine Mitglieder feiern Mittsommer. Heute Morgen ging bei uns die kürzeste Nacht des Jahres zu Ende. Grund genug für viele, Party zu machen. Oder sich der Stille und Großartigkeit der Natur auszusetzen. Einige Heiden wollen vorchristlichen Gottheiten nahekommen. Wir haben uns gefragt, wer warum die Sommersonnenwende feiert. Willkommen zu diesem Wochenendjournal über Germanenkult zwischen Esoterik und Rechtsextremismusverdacht. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Henning Hubert.
Beim Pfingstspektakulum Bad Hönningen, auf einer Wiese direkt am Rhein gelegen, Mittelrheintal, ja, in der Ecke. Hier endet der Mittelalterbereich, sind die Wikinger, die lagern hier, immer Flussnähe, ne, damit man schnell abhauen kann.
Ja, klar.
Also sagt der Chef Jörg. Ja.
Die Drachenboote liegen hier vor Anker. Wir plündern kurz und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Bleibt die Zeit halt für Gegenangriffe halt recht kurz. Das war das Geheimnis der Wikinger. Überraschend zuschlagen von Seeseite aus und dann schnell wieder weg, bevor die anderen aufrüsten können.
Dann haben Sie Ihr Lager hier, um das mal ein bisschen zu beschreiben, ja, unter Zelten gespannt. Geht auch ein offenes Feuer hier, der Kessel, was ist drin?
Das sind jetzt Reste, die ausgebrannt werden zum Saubermachen, das Spülen des Mittelalters mit Feuer.
Die Kinder hocken mit ums Lager, sind das Ihre eigenen?
Die sind drei von meinen, ja. Die Jüngsten, die machen aktiv mit, die anderen sind so ein bisschen sporadisch dabei, die sind halt schon älter, andere Interessen. Und die sind halt zu Hause teilweise mit Freunden unterwegs.
Wie groß ist Ihr Wikinger-Stamm hier?
Oh, wir sind alleine sechs Erwachsene mit plus Kinder. Dann kommen die Luxemburger noch dazu mit. Also insgesamt sind wir jetzt hier 26 Personen.
Wie haben Sie sich gerade die Wikinger ausgesucht? Da muss man erst mal drauf kommen, dass man das auch lebt. Also um Sie noch zu beschreiben, Sie haben obenrum nichts an, ein Rauschebart, ja, es ist zu warm. Sie haben auch eine Tätowierung.
Das ist aber nichts damit.
Das hat damit nichts zu tun. Okay, das wäre ein Drachen, die ich ja sehe.
Genau.
Und eine Wollhose, ja, irgendwie selbst gemacht.
Genau, Wollloden, ja, die ist selbst gemacht. Spart halt Geld, wenn man mit Kindern unterwegs ist, low budget und alles nach und nach macht. Aber eine Tunika selber, die Sachen selber gebastelt. Gekauft ist natürlich dann besser, also von der Qualität her. Weil auch früher haben die Leute sich ja spezialisiert drauf und eigentlich gar nicht so viel selber gemacht, sondern auch von Händlern gekauft. Aber die Zeit haben wir nicht dafür und das Geld dann auch nicht und dann machen wir es selber. Und das klappt ganz gut, manchmal so nebenbei auf der Wache, Schichtdienst. Und
wie sind Sie zum Wikinger geworden?
Eigentlich durch meine Frau, die mit dem Hochmittelalter nichts zu tun hatte und ihr Häubchen nicht aufziehen wollte. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ins Frühmittelalter, wo die Frauen so ein bisschen freier noch waren. Und ja, das war so der ausschlaggebende Grund. Und es ist halt das Minimalistische so ein bisschen. Ne? Also muss halt nicht so groß auffahren, es passt halt trotzdem.
Sie kommen aus dem hohen Norden, wie die Wikinger selber?
Mein Vater kommt daher, auch die Familie ursprünglich, ja. Ich komme hier aus der Ecke, Vettelschoss, Weltenwummler.
Ja. Der Vater in Schleswig-Holstein. Und da fing das irgendwie auch an, dass Sie sich mit Wikingern beschäftigt haben?
Genau, der ist da oben mit dem Landesmuseum, ist ja mit der Gruppe zusammen, die halt auch mit diesem Wikingerdorf halt mit lagern. Darüber hat man halt viel Informationen bekommen. Oder wenn man Fragen hat, ja, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das noch machen, dann wendet man sich natürlich an die. Und da hat man Profis, die dann Tipps geben können und probiert das mal aus. Und ja, ansonsten alles versuchen und wenn es schief läuft, anders machen.
Also ein bisschen auch nachzuvollziehen, wie die gelebt haben, gehaust haben?
Ja, so ein bisschen. Ich finde es entspannend, halt auch mal diese Technik wegzulassen und... Also ich bin eigentlich ein Technikopfer. Also das Neueste muss ich haben. Toller Kühlschrank mit Wasserspender und sowas und Digitaldisplay, großer Fernseher. Aber ich genieße diese langen Wochenenden immer einfach abzuschalten und gar nichts davon zu haben. Und das ist wie 3 Wochen Urlaub für mich. Wenn ich 3 Tage aufbaue, Abbau ist stressig, aber danach so runterkommen und einfach frei sein. Ohne Zwänge, ohne Wecker. Die Kinder können schlafen gehen, wenn sie müde sind, aufstehen, wenn sie fit sind. Und
in welchem Jahrhundert sind Sie dann irgendwann, wenn Sie in der Wikingerrolle stecken?
Zwischen Ende 700 und 1000 ungefähr, in dem Bereich bewegen wir uns. Halt die Kelten auch früher halt, und da vermischt sich das halt so ein bisschen. Und wir sind da nicht so streng, dass wir sagen, hier muss alles authentisch sein, das funktioniert halt nicht. Und dann müsst ihr die Sachen selber anpflanzen, selber weben, und das ist Quatsch. Also wir machen da...
Hunde gab es auch schon bei den Wikingern?
Ja, genau, das ist unser Zwischensnack.
Nee. Und Hunde gab es schon. Ältestes, ja, Haus hier. Genau. Würden Sie sagen, Jörg, Sie sind auch ein Germane, den Sie darstellen?
Ach nee, ich tue mich ja schwer mit dem. Ich mag das halt nicht, wenn Leute das dann irgendwie für irgendwelche ideologischen Zwecke missbrauchen. Und ich habe einfach meinen Spaß hier, mache mein Hobby und stelle als Frühmittelalter dar. In der Form jetzt von einem Wikinger, dann vielleicht eher sogar skandinavisch angehaucht als germanisch. Und ja. Ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig. Es sind immer mehr Leute, die Mittelalter-Szenen halt für sowas missbrauchen und auch Symboliken, die halt, die es früher damals wirklich gab, auch mit anderen Verständnis, die aber dann einfach missbraucht wurden. Und ich muss es nicht irgendwie jetzt auf die Tour machen, dass ich die Symbole zeige und zu sagen, ja, die waren halt da, die waren auch anders gemeint, aber ich muss jetzt keinen verletzen damit, der die jetzt heutzutage mit anderen Sachen in Verbindung bringt.
Das wären irgendwelche Runenzeichen oder sowas.
Genau, das Swastika, so Hakenkreuz, sowas halt. Ne? Das ist halt dieses Pendant dazu. Das ist halt abgeändert worden im Dritten Reich, halt ein bisschen schräg gestellt und eine andere Drehung. Aber halt trotzdem, die Leute, die das nicht kennen, die sehen sowas und verbinden das natürlich mit einem riesen Scheiß, der gelaufen ist. Und das will ich halt nicht in meinem Lager haben. Ne? Also deswegen, da machen wir Abstriche. Und deswegen halt mache ich auch keinen German, sondern eher so einen normalen Wikinger. Eigentlich auch eher eine Familie, weil wir rauben ja weniger, sondern leben einfach so ein bisschen und haben unseren Spaß.
Jetzt schaue ich so in Ihre blauen Augen. Manchmal geht der Blick aber runter an den Schmuck. Ja? Dünne schwarze Lederbändchen sind es. Und ein Bernstein, erkenne ich, ist da durchbohrt und rangeknüpft. Ja, und dann die zweite Kette. Was ist das denn? Aus Metall was?
Genau, ist aus Silber, ist ein Torshammer. Das ist halt dieses typische Zeichen. Krieg, Donner, Wettergott, Tor. Der Donnerstag ist eben gewidmet mit. Und das war ein Geschenk von meinem Vater eigentlich. Und von einem kleinen Händler, der das gemacht hat, an seiner Handarbeit. Und der Bernstein, das ist natürlich die Nordsee, das passt natürlich, also Norden, Osten, da hinten, wo das herkommt, das Ganze. Das sind Sachen, die trage ich. Eigentlich trage ich nicht viel Schmuck, aber das sind Sachen, die müssen dabei sein.
Was passiert bei der Sommersonnenwende für Sie?
Eigentlich wollten wir oben in Schleswig sein, bei meinem Vater bei der Gruppe, und da Sommerthingen halt feiern und den längsten Tag. Aber schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil mein Dienstherr mich nicht freigibt. Und von daher müssen wir es anders irgendwie machen. Wird beschaulich zu Hause wahrscheinlich mit Feuerschale im Garten oder so angemacht. Und dann ein bisschen die Nacht genossen mit Freunden.
Die ganze Zeit hat der 8-jährige Sohn Luke zugehört. Ihm ist das Wikingerschwert wichtig, aus Metall. Luke erklärt, wie er damit kämpft.
Eigentlich erst von oben rechts, dann von oben links zuschlagen, dann von unten rechts und dann von unten links. Und dann in der Mitte.
Und dann geht's wieder von vorne los?
Wenn er noch nicht tot ist, dann schon.
Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10.
Mittelalterdarsteller liefern sich einen Zweikampf. Ein paar Schritte weiter wühlen Weideschweine in der Erde. Das archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen zeigt nicht nur seine nachgebauten Hütten und Ställe der Germanen von der Eisen- bis zur Merowingerzeit, sondern hat zu einer Sonderveranstaltung geladen, zum Kampftag mit Schwertkampf von den Gladiatoren bis zu den Jedi-Rittern. Mehrere hundert Menschen kommen in das Museum unweit von Bielefeld, das 1936 von den Nationalsozialisten eröffnet wurde. Der Archäologe Karl Banghardt macht sich seit Jahren Gedanken darüber, wie kann er als Museumsleiter heute reagieren auf das durch die Nazis geprägte Arier- oder Germanenbild.
Es geht darum, gerade diese Vorstellung von Kampf, die viele heute haben, da werden ja viel mehr Dinge rein projiziert als einfach nur Sport und Technik, sondern da werden ganze geistige Weltbilder in dieses Kampfbild rein projiziert, ein bisschen zu brechen. Das endet bei den Leuchtschwertvorführungen und bei Gewaltprävention. Da geht es mehr um diese sportlichen Dinge, weil wir wollen dieses Thema Kampf nicht einfach der völkischen Bewegung überlassen. Für die ist es so eine der Hauptmetaphern, wenn es um Vorgeschichtsdarstellungen geht.
NS-Ideologen haben das hier zu so einem Ort gemacht, wo man Germanen ja nah sein sollte, konnte, vorfahren. Was war das für ein Kult?
Ja, es war weniger ein Kult als eine sehr raffinierte Form der Indoktrination, aber auch der Pädagogik. Wir haben hier 1936 das erste germanische Freilichtmuseum der Welt. Und dieses Museum war parallel zur Olympiade 1936 im großen Olympiasommer geplant. Hatte auch sehr viele Besucher und gezeigt wurde da ein radikal neues Germanenbild, was sich auch radikal unterscheiden sollte von dem Bild der Weimarer Zeit. Also man hat das viel stärker an der Wissenschaft orientiert, hat es viel sauberer gemacht, also purifiziert sozusagen, ist mehr so in Richtung edle Einfalt, stille Größe gegangen. Man hat es pädagogisiert mit den neuesten pädagogischen Methoden, hat in Berlin auch mit den führenden Wissenschaftlern zusammengearbeitet, hat es natürlich auch nach außen getragen. Wir haben jetzt ein wissenschaftliches Germanenbild, so wie es läuft. Und einem Wissenschaftler glaubt man natürlich. Das Fiese dabei ist, wenn das Ganze unterfüttert wird mit der totalen Ideologisierung, bleibt da ein sehr nachhaltiges und sehr intensives Bild übrig. Wenn ich dann natürlich auch noch mit Feuerchen und ästhetischem Lernen den Kindern und Jugendlichen etwas sehr, sehr nachhaltig einprägen kann, kann ich damit natürlich die mitgelieferten ideologischen Inhalte wunderschön mit einspritzen.
Was interessiert dann an den Germanen? Was kann man von denen noch lernen? Positiv mal formuliert.
Es ist vielleicht gerade das Umgekehrte von dem, was im Völkischen immer in der Pädagogik so gelaufen ist. Da hat man ja immer die Nähe zu unserer heutigen Gesellschaft propagiert, auch in unserem Museum. Was die Leute heute fasziniert, ist eher die Fremdheitserfahrung. Also mein Gott, das ist eine völlig andere Welt. Und die haben es trotzdem geschafft, über die Runden zu kommen. Und sogar, wenn man dann über die Technik geht, merken die Leute ja ziemlich schnell, das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut, wenn man es richtig macht.
Also die, wie man Häuser baut zum Beispiel.
Wie man Häuser baut, wie man Bögen baut, wie man Metall gewinnt. Also es funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Und dadurch wird der Kopf frei, auch zu Alternativen.
Was ist denn für Sie ein Germane? Wie heißt denn Germany weltweit?
Germane ist halt ein römischer Begriff. Also wenn man die Leute hier gefragt hätte, bist du Germane, hätten die einem wahrscheinlich gesagt, nein, ich bin Karusker oder Brukterer oder was weiß ich. Die hätten sich nie gefühlt als gemeinsames nationales Gebilde, was jetzt ein großer Widersacher von Rom ist.
Kein Forschungszweig mehr ohne Gender-Aspekt. Gibt's was Neues von den Germaninnen?
Wenn man so die Gräber ausgräbt, dann sieht man schon, dass es sehr deutliche Unterschiede gegeben hat. Also dass wenn es eine soziale Kategorie gegeben hat, das eine war Alter, ist eine ganz wichtige Kategorie, natürlich auch soziale Hierarchisierung ist eine Kategorie, aber Geschlecht ist schon eine ganz deutliche Unterscheidung. Also männliche Welt und weibliche Welt haben sich sehr stark unterschieden. Man fragt sich manchmal, wie die überhaupt Kinder gekriegt haben. Also so deutlich, wie die da unterschieden waren. Die Rolle der Frau innerhalb der Gesellschaft war schon höher als, sagen wir mal, im Römischen Reich oder eben dann später im Hochmittelalter.
Wenn Sie sich mit dieser Germanenzeit so gut auskennen, welche Rolle spielte die Sommersonnenwende 21. Juni damals und heute?
Ja, die wird extrem überschätzt, die Rolle der Sommersonnenwende bei Römern und Germanen. Die eigentliche Bedeutung von Sonnenwendfeiern kommt ja erst mit der Aufklärung auf. Und da denke ich, dass es sehr viel mit unserem Zeitgefühl zu tun hat, dass eben der Kapitalismus und die gestundete Zeit, wir haben ja ein völlig anderes Zeitverständnis als die Menschen der Renaissance, das dann bei vielen Aufklärern und vielen Freidenkern dann dazu geführt hat, dass man diesen Break, der ja super messbar ist, das ist ja so ein ganz abstraktes Ding für ein Fest, dass man den nimmt. Und danach erst in den 1890er Jahren in der völkischen Bewegung wurde dieses Thema dann zu einem mythischen Thema. Aber man fühlt sich natürlich immer besonders schön beim Gläubigsein, wenn man ein bisschen verfolgt wird. Das ist ja auch ein Thema des Christentums mit den Märtyrern, aber bei den Heiden natürlich noch viel mehr.
Sie würden trotzdem sagen, dass der 21., 22. Juni eher so ein Datum ist für die Heiden?
Ja, klar. Es ist ein Datum für Freidenker, für Heiden und es ist auch ein Datum für Leute, die gern Fußballspiele gucken und gern grillen. Es ist ein wunderbarer Termin für ein schönes Festchen, aber man sollte das Ganze nicht so ernst nehmen und so aufladen und vor allem mit Geschichte anreichern. I am the fire that burns within your soul. I am the holy light that fills and makes you whole. I am the flame within that never dies. I am the sun that will ever arise. Power of the sun, honor you this night. Leap across the fire, keep all spirits bright. Power of the sun, fire in the night, leave behind that which blinds to restore our sight.
Ecksteinsteine, Hörstation 1. Bizarr und spektakulär ragen die Ecksteinsteine aus dem Teutoburger Wald heraus. Sie sind das Ergebnis erdgeschichtlicher Vorgänge. Vor etwa 100 Millionen Jahren bildeten sich auf dem hier befindlichen Meeresboden dicke Sedimentschichten, die dann in verdichtetem Zustand vor 70 Millionen Jahren durch Erdfaltungen aufgerichtet wurden. Jahrtausendelange Erosion und Verwitterung sorgten für das zerklüftete Erscheinungsbild der Steine. An den Ecksteinsteinen haben sich zahlreiche Spuren menschlichen Wirkens erhalten. Zwei in den Felsen gehauene Treppenaufgänge sowie eine eiserne Brücke ermöglichen den Aufstieg und bieten atemberaubende Blicke in die Landschaft.
Das ist ein beliebtes Fotomotiv. Ja, vielleicht stand hier mal eine Irminsul hoch oben auf den Ecksteinsteinen im Lippischen, also in Ostwestfalen befinden wir uns. Ja, ein markanter Ort, zu dem mich Jan Rabe geführt hat. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit den Ecksteinsteinen?
Ich würde mal sagen, rund 25 Jahre, dass wir hier vor Ort sind und unterschiedliche Theorien darüber hören, Menschen treffen, die das hier deuten und sich damit beschäftigen. Ich gehöre zu einem kleinen Verein, der heißt Argumente und Kultur gegen Rechts. Wir betreiben ein relativ intensives Monitoring der extremen Rechten, vor allem hier im Bereich Ostwestfalen, aber auch darüber hinaus.
Mehrere Sandsteinfelsen, maximal 35 Meter hoch, ein künstlich angelegter See in der Zeit irgendwie der Romantik, könnte man das verorten, davor. Wer ist darauf gebucht, alles, von bis, auch noch aus Ihrer langen Recherche heraus? Das geht bis zu den Reichsbürgern.
Naja, ich würde erst mal sagen, es ist vor allem ein touristischer Platz. Es ist ein sehr imposanter Platz, ihn zu besuchen, über die Landschaft zu gucken. Die Steine sind sehr eindrucksvoll. Das Kreuzabnahmerelief, das christliche Kreuzabnahmerelief, ist ein extrem bedeutendes christliches Kunstwerk.
Aus welchem Jahrhundert?
Ich glaube aus dem 12. Das ist wirklich sehenswert und dafür kommen viele Leute. Das ist vor allem touristisch. Wir haben aber auch Personenkreise aus dem Bereich der Esoterik, die in den Externsteinen einen Kraftort sehen, dem sie hier nachspüren. Wir haben hier aber auch Personen aus dem Bereich der extremen Rechten, die diesen Ort ideologisch aufladen und ausdeuten als einen bedeutenden Ort ihrer Vorfahren, als einen Kultort des Germanischen, an dem hier dann die sogenannte Irminsul, also ein Symbol, von dem eigentlich überhaupt nicht viel bekannt ist, was quasi nur als Begriff auftaucht, wo wir heute nicht wissen, wie der wirklich ausgesehen hat, hier angeblich gestanden haben sein soll. Das sind aber vor allem ideologische Fantasien mit dem Zweck der Selbstvergewisserung und der ideologischen Aufladung.
Erleben Sie da eine Verstärkung, dass da so eine Art Bedürfnis nach mehr Germanenkult vorhanden ist in den letzten Jahren oder gab es das alles schon mal?
Meines Erachtens sind es Wellen. Wir haben Anfang der 2000er Jahre eine sehr starke Esoterikwelle gehabt, die auch lange asiatische und Mythen und Praktiken aus Fernost zelebriert haben. Und im Rahmen der Entwicklung dieses Bereichs der Esoterik kam dann auch das Germanische wieder mit hoch. Meines Erachtens teilweise durchaus auch aus so marktwirtschaftlichen Gründen. Man braucht mal was Neues. Das Problematische für mich besteht darin, dass es dann um Identitätskonstrukte ging. Nämlich zum Beispiel zu sagen, das sind die Praktiken unserer Vorfahren, das ist unsere Religion und damit uns zugehörig. Meines Erachtens sind Religionen Welterklärungsmodelle, transportieren Wertvorstellungen, denen ich mich anschließen kann. Und hier wurde Religion quasi biologisiert und einer Art, einer Rasse zugeordnet. Germanische Rasse, Arier, germanische Religion, Germanen.
Und das nicht ganz neu? Natürlich auch in der NS-Zeit, aber auch kurz davor schon.
Ja, die Externsteine sind schon im Nationalsozialismus unter Heinrich Himmler ausgegraben worden. Auch dieser hat aus den Externsteinen einen Kultort gemacht. Das verstärkt natürlich die Attraktivität für die extreme Rechte heutzutage, weil sie natürlich eine Geschichte im Nationalsozialismus hat, an die sie heute anschließen können. Noch weiter vor hatten wir die völkische Bewegung, als eine antidemokratische, gegen die Moderne gerichtete Bewegung, die auch auf Germanen als Identitätskonstrukt zurückgegriffen haben, um Volk zu konstruieren und zum Beispiel sehr früh und vor dem Nationalsozialismus einen sehr starken Antisemitismus ausgebildet haben.
Welcher Bildhauer oder welche Werkstatt das Relief an den Externsteinen schuf? Dies bleibt weiterhin unbekannt. Sicher ist jedoch, seine Monumentalität, der expressive Ausdruck des Geschehens, seine hohe künstlerische Qualität und nicht zuletzt seine außergewöhnliche Lage an einer Felswand machen das Relief der Kreuzabnahme zu einem der eindrucksvollsten und bedeutendsten Werke der Romanik in Europa.
Mechthild Großmann hat gesprochen, die alte Tänzerin von Pina Bausch und Staatsanwältin aus dem Münsteraner Tatort. Für den Landesverband Lippe, der erklärt im Film Natur und Kultur am Fels das Relief der Kreuzabnahme bei den Externsteinen. Es gibt Hohlwege, die abführen von den Externsteinen rein in den Buchenwald oder so ein Mischwald. Eichen, Buchen, stehen da viele Steine, bemooste Steine. Und wenn man genau hinschaut, in so ein paar Sackgassen, hinter Hügeln Steinkreise. Da kann man selber sehr lange, auch über altes, raschelndes Laub noch, obwohl wir Mitte Juni haben, laufen. Ja, und an den Zentren sind dann manchmal ja, Geschenke hingelegt von Menschen, die da extra hingegangen sind. Ein bisschen abseits, ne, von der Touristenattraktion. Und es riecht manchmal ein bisschen nach Amber. Oder wir haben Pilze dort draufgelegt oder eine Sonne. Also so Sonnenblume aus Plastik habe ich gesehen beim Steinkreis, so ungefähr 50 Meter an meinem Rücken. Und jetzt führt mich ein, ja, zeitweiler Eremit, sage ich mal, der hier übernachtet hat, ein bisschen ins Dickicht, an Brennnesseln vorbei, auch unter einer Buche, bergan in Richtung Runensteine, an den Externstein im Teutoburger Wald. Also haben Sie mich jetzt hingeführt und Sie haben gezögert, jetzt wirklich so selber zu sprechen. Ich soll es übersetzen letztlich. Aber ich finde schon, die Frage traue ich mir einfach mal. Was zieht Sie hier hin, dass Sie hier rund um die Sommersonnenwende hier auch übernachten, richtig, mit Hängematte?
Weil es mich einfach hergezogen hat und weil es ein Ort ist, der seit jeher von Menschen besucht wurde und eine sehr naturale Energie hat. Ja, das ist sehr viele Kraftorte und ja, es ist halt die Geschichte von Jahrtausenden von alten Stämmen. Ja, das ist sehr spannend und auch sehr lehrreich, hier zu sein.
Tanken Sie in irgendeiner Weise auf?
Ja, schon. Schon als ich gestern angekommen bin, hat mich das hier sehr fasziniert und mir haben echt die Worte gefehlt. Es ist ein atemberaubender Ort und mit solchen Reisen, sage ich mal, entschleunige ich mich von der Stadt und komme wieder zurück zur Natur und merke, wo man eigentlich steht als Mensch. Ne? Wenn man draußen im Wald schläft, ist es teilweise sehr gruselig, wunderschön, aber auch ja, einzigartig, wenn man wieder sensibilisiert wird für die Natur und dadurch auch wieder Sachen sehen und fühlen kann, die in einer Gesellschaft, wo man heutzutage lebt, einfach nicht mehr dran denkt oder es einfach verlernt hat zu spüren, ja, dass das, weil es einfach übertönt wird.
Schönem Wasser dort, ach, könnt die Jugend ewig werden, er spricht die Worte fort und fort. Doch schon das Bild hässlich verzerrt, durch Wellen auf dem schwarzen Teich, es blickt ihn an des Wassers her, die Augen grün, der Körper bleich. Ich hab vernommen dein Begehr, nimm, wenn du willst, diesen Stein, du alterst fort und nimmermehr, zum Eingedenk der Worte mein. Bis ans Ende der Welt wollt ich gehen. Bis ans Ende der Welt wollt ich sehen. Bis ans Ende der Welt wollt ich sie mit den Worten.
Für mich? Genau, einmal. Danke dir. Tisch drehen, das wäre auch noch toll.
Leider nicht drehbar.
So, Gehör heischig. ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und fangen wir mal an. Stammtisch. Zum Wohl.
Gehör heische ich. So eröffnet Sebastian Stein den monatlichen Stammtisch vom Verein Eldaring. Der betreibt gelebtes germanisches Heidentum. Eigentlich ist Sebastian Stein Gesamtschullehrer, heute aber Herdwart. 8 Mitglieder der Rheingold-Blot-Gemeinschaft sind an einem runden Tisch in einer Kölner Altstadtkneipe zusammengekommen, um zu planen. Es geht um das bevorstehende Sommersonnenwendritual. Ihnen sind die Jahreskreisfeste besonders wichtig, inklusive Geisterglauben und Ahnenverehrung. Schnell einigen sich alle auf 3 germanische Gottheiten und deren Aspekte. Es sollen Frey, Balder und Sunna im Zentrum stehen, wenn der Eldaring an einem Waldrand bei Aachen feiert.
Bei Balder haben wir auf jeden Fall Wiedergeburt. Bei Sunna haben wir eben mehr so dieses Auf und Nieder, ne? Also den Kreislauf, würde ich sogar sagen. Und ja, wir haben noch natürlich Wärme, Hitze, FKK. Und dann eben mit diesem Kreislauf eben auch das Ende, der Untergang, die Wölfe, die sie verfolgen und dass das Ganze eben auch wieder von neu anfängt. Ja, das ist dann wieder, sind wir wieder beim Kreislauf.
Durch was spielen diese angerufenen Götter, Gottheiten denn jetzt eine Rolle? Dadurch, dass man die Namen nennt oder an sie denkt?
Das geht jetzt tief. Also, wir sind zusammen im Ritual und gedenken, ja, denken an diese Götter, rufen natürlich dabei ihre Namen, aber was das jetzt in jedem Einzelnen für ihn auslöst, was er damit assoziiert, deswegen sitzen wir gerade hier zusammen und überlegen das, um schon mal ein paar Assoziationen zu bekommen, ist dann nochmal für jeden persönlich. Der eine zieht eher diesen Aspekt heraus, der andere eher diesen Aspekt. Und durch das Ritual kommen eben diese verschiedenen Aspekte dann zusammen und wir können so den Göttern eben in ihrer Vielschichtigkeit auch dann durchaus gedenken.
Wenn ich die Runde ein bisschen schildere, es sind 8 Leute hier versammelt beim Kölner Stammtisch vom Elderring und die Männer tragen ausnahmslos Bart. So, das gehört irgendwie dazu. Und von ihrer ist jetzt frisch gestutzt, die kommen vom Friseur, haben sie gesagt. Aber auch der ist immer noch äußerst stattlich, ja. Und der geht ja bis hin zu 20, 25 Zentimeter. Ja,
ja, das ist tatsächlich Zufall, dass wir in bärtiger Runde versammelt sind. Wir haben durchaus auch Frauen bei uns, mehrere, leider haben sich 2 krank gemeldet. Und wir haben auch Männer ohne Bärte bei uns.
Und ja. Sie müssen auch immer wieder sagen, erstmal natürlich, was Sie alles nicht sind, bevor Sie dazu kommen, was Sie sind.
Ja, eine Definition macht sich ja immer durch 2 Teile aus, nämlich einmal das, was man ist, aber eben auch zur Gegendarstellung, was man nicht ist. Ja, und wir sind natürlich eben nicht, versuchen wir das Ganze möglichst esoterisch aufzuziehen, wir sind eben nicht esoterisch, sagen wir es lieber so, sondern wir verstehen uns schon als Religionsausübung. Wir haben schon konkrete Vorstellungen, wie das für uns aussieht, insbesondere natürlich im Ritual. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, dass wir ja, uns, was uns halt eben auch häufig vorgeworfen wird, eben ja, nicht rechts sind, auch vom Gedankengut her nicht. Also es gibt natürlich viele, die sagen, ne, wir sind nicht rechts und wollen sich dadurch durch reine Lippenbekenntnisse davon abgrenzen, aber dann in der Handlung dann doch anders handeln. Ja? Und das möchten wir eigentlich schon vehement von uns weisen. Wir sind inklusiv, ja, wir nehmen also in unseren Reihen ist im Prinzip jeder willkommen, der sich dafür interessiert, der es interessant findet. Und wenn man jeden Einzelnen fragt, wird er unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Götter, wie Ahnenkult und so weiter aussieht.
Wie wichtig sind denn Ihnen auch so germanische Namen oder irgendwie, wo begegnet Ihnen denn was Germanisches im Alltag, wo Sie sagen, oh ja, das ist erhaltenswert oder entdeckenswert?
Oh, da muss ich jetzt nachdenken.
Da wende ich mich mal dem Rex zu, der hier ja, zu meiner genau. Rechten sitzt.
Man begegnet zum Beispiel der Runenschrift sehr oft im Alltag, wenn man sich alte Fachwerkhäuser anguckt. Das sind Sachen, die überlebt haben.
Da bleiben Sie dann stehen und entziffern.
Und dann gucke ich dann, denke ich, ach, guck mal da, da ist eine Algis-Rune oder da ist eine Urus. Das ist
das DFB-Zeichen und das Bluetooth-Zeichen, ja. Sagen Sie jetzt, Herr Stein?
Das Bluetooth-Zeichen ist definitiv eben für Berkana.
Eine Berkana-Rune und eine Gebo zusammen.
Harald Blauzahn, tut mir leid.
Ja.
Es ist eine Haralatz-Rune und zwar eine angelsächsische. Genau. Das ist das gleiche Zeichen, das bei den amerikanischen Sanitätsautos drauf ist. Dieser 4-strahlige Asterix-Stern, der allerdings eben nicht keine richtigen Zacken hat, sondern im Prinzip eine senkrechte und dann nochmal so. Das ist nicht Gebo, tut mir leid. Ich habe es nachgelesen und es ist von Harald Blauzahn. Die Erfinder von Bluetooth haben sich an diesen legendären König Harald Blauzahn den Namen genommen und dann praktisch die Kronen zusammengeschoben zu einer Binderune. HB.
Und Harald Blauzahn wurde deswegen genommen, weil er eben alle möglichen Menschen an seinem ja, Hof, sage ich jetzt mal, obwohl das Wort Hof hier natürlich falsch ist, versammelt hat und ja, im Prinzip das erste große Königreich im Norden, also in Skandinavien, gegründet hat und ja, so als derjenige galt, der die Menschen miteinander verbunden hat. Und deswegen auch wurde Bluetooth, was eigentlich nur ein Arbeitszettel war, dann weiter übernommen. Also ja, das Germanische taucht schon irgendwo überall auf, aber man muss es tatsächlich suchen. Ja? Das können alte Namen sein, das können eben Runen sein. Und was mich persönlich jetzt eben dazu gebracht hat, eben auch Asatru zu werden, ist, dass es auch so ein Gefühl gibt, angekommen zu sein. Also ich komme ja eben aus dem Christentum, ich war Messdiener und auch bei den katholischen Pfadfindern. Und als ich mich dann aber mal tiefer damit beschäftigt habe, hatte ich eben ja eine Sinnkrise, kann man sagen, und habe für mich festgestellt, nee, das ist nicht das, was ich eigentlich als Glaube verstehe. Und auch durchaus durch mein Studium in der Germanistik, habe mich mit dem Nibelungenlied beschäftigt, ich habe mich mit der Völsunger Saga, die eben im skandinavischen Raum entstanden ist, mich näher mit beschäftigt und eben auch ja, weitere nordisch-germanischen Götterhimmel kennengelernt und mich dafür interessiert. Und da habe ich dann festgestellt, ja, auch dieser Aspekt der Gemeinschaft im Ritual ist etwas, was ich ganz wichtig und erhaltenswert finde. So, das ist so mein Bezug dazu.
Endlosschleife wabert Wagner durch die Nibelungenhalle, auf halber Höhe zum Drachenfels, über dem Rhein, auf der anderen Seite von Bonn gelegen. Ja, eine Halle 1913 erbaut für einen Gemäldezyklus des völkisch-nationalen Malers Hermann Hendrich. Und frisch saniert anlässlich des 200. Geburtstags Wagners. Und des 100. Geburtstags der Errichtung der Nibelungenhalle hat es das unter anderem das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2013. So, also das Gebäude ist frisch da, die Gemälde sind nicht saniert worden, da sieht man noch Wasserschäden aus früheren Jahren dran, da läuft so ein bisschen über die Ölgemälde, ja, ist die Farbe ausgelöscht worden. Ein Weihetempel für die Nibelungensage, vielleicht für die Germanensage schlechthin und Verabredungsort für mich mit Klaus Bitter. Ich kenne ihn als einen Wagnerianer. Vor Jahren habe ich sie schon mal porträtiert als der Mann, der das Grab von Mathilde Wesendonck pflegt auf dem Bonner Alten Friedhof. Der Muse Wagners, wie er mal sagte, seiner ersten und einzigen Liebe. Also sie haben auch eine Nähe zum Wagner. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns hier und fragen uns, ja, was hat der Germanenkult, so wie der Wagner ihn verstanden hat, mit uns heute noch zu tun? Und ich nehme Sie als Beispiel, wie wichtig ist Ihnen das, was Sie hier sehen können?
Die Nibelungenhalle in Königswinter ist wirklich ein fast heiliger Ort. Hier kommen also drei Strömungen zusammen. Das ist zum einen natürlich das Germanenbild. Wir sehen hier zum Beispiel auf dem Fußboden die Midgar. Die Midgar ist also die Schlange im Naturbild der Germanen gewesen. Wir treffen hier zum zweiten natürlich insbesondere Richard Wagner, der hier auch groß verehrt wird. Die Musik läuft also im Hintergrund. Und im dritten atmen wir hier natürlich insbesondere den Geist des neuen Reiches, des Deutschen Reiches von 1871. Und alle drei Strömungen kommen also hier in Königswinter in der Nibelungenhalle zusammen.
Herr Bitter, das kann überwältigen, das kann auch klangbesoffen machen. Wo warnen Sie?
Also ich warne insbesondere dann, wenn man versucht, in Mythen abzutauchen und nicht wieder auftaucht. Wer abtaucht und nicht wieder auftaucht, ertrinkt. Und insbesondere dann werden Mythen gefährlich, wenn sie zurückliegen und wir heute in der Realität daraus Ansprüche ableiten können, die nicht mehr gerechtfertigt sind.
Spüren Sie ein Comeback des Germanenkults?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, durch die Befreiung von einem gewissen Schleier, vielleicht auch durch die deutsche Einigung, sind wir wieder freier, uns zu fragen, woher wir kommen und wer wir sind. Das schließt unmittelbar an, natürlich an die Kultur der Germanen, die uns ja im Bewusstsein teilweise weiter entfernt scheinen, beispielsweise als Indianer oder Kelten. Wir knüpfen an, das ist wichtig, das ist richtig. In Godesberg beispielsweise auf dem alten Friedhof können Sie noch Runen sehen der Germanen. Die Beschäftigung damit, warum diese Runen dort sind, was sie aussagen, ist wichtig. Aber wir können 1939 nicht vergessen, wir können Auschwitz nicht vergessen und wir können 1945 nicht vergessen. Das macht uns empfindsam für den Missbrauch der Kultur auch in anderen Ländern. Kultur wird immer missbraucht. Denken Sie beispielsweise die schwierige Situation China, Tibet ist eine Kulturfrage. Es ist die Frage des Missbrauchs von Kultur. Wir Deutschen haben dafür eine besondere Rolle. Empfindsamkeit und Verantwortung, gerade aufgrund unserer Schuld, die wir uns mit deutscher Kultur aufgeladen haben.
Die Kinder spielen Drachen zum Beginn des Sommersonnenwende-Rituals der Rheinheiden. Hoch überm Rheintal, Oberdollendorf, der Steinkreis. Da ist eingeladen. Der Altar ist eingedeckt. Und der Ritualleiter Aswin, Marcel, lädt ein, mit der Klangschale in den Kreis einzutreten.
Gar nicht weit weg von der Nibelungenhalle im Siebengebirge. Die Facebook-Gruppe der Rheinheiden hat sich diesen Donnerstag ausgesucht, um mitten in den Weinbergen von Oberdollendorf auf einem Plateau zu feiern. 8 Erwachsene sind gekommen, einige haben ihre Kinder mitgebracht. Im Zentrum des Steinkreises steht ein Altar mit Opfergaben. Traubensaft, Erdnüsse, Melonen, ein Räucherfass. Der bärtige Ritualleiter schwenkt es. Gleich wird er erneut die Klangschale anschlagen, zum panheidnischen Mitsommerritual. Davor sprechen wir kurz über Richard Wagner und den Germanenkult.
Ich persönlich bin absolut kein Wagnerianer, wobei ich den Ring des Nibelungen recht interessant finde. Ich habe sogar ein Semester darüber belegt in der Uni, da gab es tatsächlich mal eine Art Workshop dazu. Der Ring des Nibelungen ist letzten Endes eine Geschichte, die Wagner selbst erzählt, die aber mit der Mythologie nur so viel zu tun hat, dass die Figuren da drin vorkommen und einige Elemente. Es ist letzten Endes eine Vermischung der Edda mit dem Nibelungenlied. Viele Sachen werden völlig anders dargestellt. Da aber diese ganzen Erzählungen Mythologie sind, kann man praktisch sagen, Wagner hat eine zusätzliche Mythologie geschaffen. Es gibt tatsächlich Neuheiden, die sich dann selber Altheiden nennen, die Wagner dafür verteufeln. Die sagen, Wagner hat etwas ganz Schreckliches getan, der hat unsere Religion in den Schmutz gezogen und sonst was. Gibt es tatsächlich, ist so. Aber die meisten, die jetzt etwas moderner eingestellt sind, die juckt das überhaupt gar nicht. Die finden das sogar ganz schön und schauen sich das auch an oder hören sich das an und haben damit kein großes Problem.
Ja, was soll ich zu Wagner sagen? Ist nicht meine Musik. Ich gehe nicht in die Oper. Und abgesehen davon weiß heutzutage jedes Kind, dass Wagner ein blutiger Antisemitist war. Von daher bin ich raus, wenn es um Wagner geht.
Wir rufen gemeinsam. Ihr wohlwollenden Wesenheiten des Ortes, bitte heißt uns willkommen. Wir laden euch ein, in unseren Kreis zu treten und an diesem Fest für euch teilzunehmen. Wir bitten euch, schützt und segnet diesen Kreis. Wir feiern heute Lita, das Fest der Sommersonnenwende. Die Sonne küsst morgen den nördlichen Wendekreis und wendet sich dann wieder gegen Süden. Das Jahr hat die Hälfte erreicht. Die Sonne sich wendet, längster Tag heut im Jahr, und herum sieht das Leben so wunderbar. Rundherum sieht das Leben so wunderbar. Die Bäume sich blauben, die Felder sind grün, und jegliche Blumen, sie stehen so schön. Thank you.
Sommersonnenwende. Germanenkult zwischen Esoterik und Rechtsextremismusverdacht. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert im Namen aller, die mitgemacht und sich geöffnet haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonnabend. Nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit dem Liedermacher Gisbert zu Kniphausen.